Einen wunderschönen guten Morgen. Erstmal liebe Grüße von Rainer Lorenz. Den hatte ich jetzt am Freitag getroffen, bei einer Geburtstagsfeier. Ihr wart ja mit ihm zusammen jetzt kürzlich, ne? Gerne. Mulugeta Achagre wäre heute Morgen hier gewesen, aber die italienischen Behörden lassen ihn von Rom nicht hier weiterreisen. Er ist jetzt auf einer Konferenz in Rom gewesen, eine internationale Brüderkonferenz. Und normalerweise kann man innerhalb des Schengen-Raums dann auch weiterfliegen. Das hat auch das mal geklappt in der Vergangenheit. Aber diesmal hieß es nein, wir machen wir nicht mehr. Also mussten wir das absagen. Wir haben jetzt einen neuen Versuch für September. Da müssen wir mal gucken, ob das klappt. Das war vor einiger Zeit auch ein Problem. Da haben dann die deutschen Behörden, also das Konsulat in Addis Abeba, hat ihn dann so lange rausgeschoben mit seinem Antrag, dass sein Flug dann auch hinfällig war. Wir versuchen es mal. Ich möchte heute anknüpfen an dem, wo ich letzte Mal aufgehört habe und was wir auch heute in der ersten Stunde im Grunde schon behandelt haben. Es geht um das Sehen. Der Blinde oder die Blinde, die an der Hand eines anderen läuft, der für ihn sieht. Bei meiner letzten Predigt, das war Johannes 20, ich gehe noch mal kurz da rein, um euch noch mal auf zu erinnern, was da war. Es war der Tag oder die Woche der Auferstehung Jesu gewesen. Und es war eine Woche, die eins deutlich machte: Das Sehen mit den Augen hilft uns nicht im Verständnis geistlicher Dinge. Die Frauen waren morgens an das Grab gekommen, sie sehen, wie der Stein weggerollt war. Aber die Idee, der Herr ist auferstanden, was er doch immer wieder gesagt hatte, kam ihnen nicht. Dann kommen Johannes und Petrus, laufen schon mal zum Grab, gehen hinein in das Grab und sie sehen die Grabtücher zusammengelegt, leer. Aber die Idee, ja, der Herr hat sein Wort gehalten, er ist auferstanden, die kam ihnen nicht. Weil, heißt es im Text, sie verstanden die Schrift noch nicht. Sie sahen, aber sie verstanden nicht. Maria bleibt stehen am Grab, weint sich die Augen aus und dann sieht sie Engel, als sie in das Grab hineinschaut. Die sagen einfach, was meinst du denn? Sie versteht auch nicht. Sie sieht auch das leere Grab, sie sieht, dass der Stein weg ist, sie sieht die Grabtücher, sie sieht sogar Engel und begreift auch nicht. Der ist auferstanden. Erst als Jesus ihr dann begegnet, den sie noch für den Gärtner hält, und als er anfängt zu ihr zu reden, geh hin zu meinen Brüdern, sag ihnen, ich gehe zu meinem Vater, zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da fängt sie an zu verstehen und zu begreifen, weil sie anfing, Gottes Wort zu verstehen, das Wort Jesu anzunehmen, zu begreifen. Jesus erscheint seinen Jüngern am Abend, er isst mit ihnen, sie fangen so ein bisschen an, sich zu freuen, aber vorsichtshalber verbarrikadieren sie sich noch die ganze Woche, kann er nie wissen, ob es wirklich echt ist. Und Thomas, der will nochmal alles ganz genau wissen. Er sagt, das muss ich mit eigenen Augen sehen. Ich muss das fühlen können. Ich muss das ganz genau mal untersuchen. Die Wunden in seinen Händen, die Wunde an seiner Seite. Dann glaube ich, wenn ich sehe, wenn ich das mal ganz genau aus nächster Nähe sehe und untersuche, wenn ich das wirklich mit Händen halten kann, dann glaube ich. Und dann erscheint Jesus am Ende dieser Woche. Und er spricht zu ihm, Thomas geht auf die Knie und bekennt mein Herr und mein Gott. Und dann fasst Jesus diese Woche zusammen, und damit hatten wir letztes Mal aufgehört. Er hat gesagt, so, und du glaubst, weil du gesehen hast. Jetzt glaubst du. Selig sind die, da nicht sehen und trotzdem glauben. Also, es gibt ein Problem mit dem Sehen. Nicht nur mit der Läuferin, von der wir heute Morgen gehört haben. Die lernen musste, an der Hand eines anderen zu gehen, sondern das Sehen mit diesen natürlichen Augen reicht nicht aus, um in diesem Leben gut klarzukommen. Was brauchen wir also? Glaube ist nicht Sehen, heißt es, das stimmt, aber Glaube ist doch Sehen. Aber es ist ein anderes Sehen. Es ist ein Sehen mit den Augen des Herzens. Und dieses Thema hat Jesus eine längere Zeit lang vorher mit seinen Jüngern bearbeitet. Es gab eine Periode in seinem Leben, und zwar war das diese Periode, wo Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist. Wo er ihnen dreimal sagt, der Sohn des Menschen wird ausgeliefert werden, er wird leiden, er wird den Schriftgelehrten, den Hohepriestern übergeben, die werden ihn zum Tode verdammen, die werden ihn ausliefern an die Heiden, die werden ihn verspotten, die werden ihn geißeln, die werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Dreimal hatte er in dieser Periode, wo sie unterwegs waren nach Jerusalem, die letzte Reise, diese sogenannten drei Leidensankündigungen platziert. Und dazwischen versucht er seinen Jüngern eines beizubringen, nämlich mit den Augen des Herzens zu sehen. Ein Sehen nicht mit diesen Augen, sondern mit den Augen des Glaubens. Wir müssen schon sehen, aber es ist ein anderes Sehen. Und ich möchte euch heute Morgen mal mit hineinnehmen in diese letzte Reise Jesu. Und das Thema, ja, es ist eine Themenpredigt, aber eine Themenpredigt, die an einem Text entfaltet wird, wo der Herr Jesus selber deutlich macht und versucht, den Jüngern das klarzumachen, was müssen wir denn da sehen mit den Augen des Herzens? Gerade angesichts von Leiden, von Schwierigkeiten, von bevorstehenden Nöten. Diese Periode wird beschrieben von Matthäus, also alle bringen das, alle Synoptiker, aber Matthäus speziell, der das zusammenfasst in den Kapiteln 16 bis 20 im Matthäusevangelium. Wir gehen da jetzt mal den großen Schritten durch, um mal zu zeigen, was sagt der Herr Jesus, wie das ist, sehen mit den Augen des Herzens. Angesichts von Nöten und Schwierigkeiten und Problemen, Überforderungen, drohender Gefahr. Es beginnt in Kapitel 16. Und zwar nach dem Bekenntnis des Petrus. Dieses Bekenntnis beginnt weit draußen, außerhalb von Israel. Jesus hatte sich zurückgezogen aus Israel. Es war zum endgültigen Konflikt mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, mit der geistlichen Führerschaft Israels gekommen. Jesus zieht sich zurück, hat er sich zweimal zurückgezogen, einmal nach Syrophönizien, das ist der heutige Libanon. Dann gab es nochmal eine kurze Auseinandersetzung mit den Pharisäern und dann den endgültigen Rückzug Jesu, den er einleitet damit, dass er sagt, lasst sie, es sind blinde Blindenführer, lasst sie. Wenn ein Blinder einen Blinden führt, fallen beide in die Grube, lasst sie. Und er führt seine Jünger raus aus Israel, weg in heidnisches Gebiet, in das Gebiet von Caesarea Philippi, das ist so nördlich der Golanhöhen, also syrisches Gebiet, römisch heidnisches, syrisches Gebiet. Und da passiert etwas Wunderbares, eine ganz großartige Erkenntnis, die Petrus bringt, als er seine Jünger fragt, na, was denkt ihr denn, wer ich bin? Die anderen haben es ja noch nicht verstanden. Und Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus sagt, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart, du glückseliger Petrus, das hat Gott dir gezeigt. Also Gott hatte ihm die Augen des Herzens geöffnet, um etwas Großartiges zu erkennen, zu verstehen, wer ist denn eigentlich Jesus? Und unmittelbar danach fängt Jesus an, diesen Weg zurück nach Jerusalem. Und er ist gespickt von drei großen Kapiteln, die jedes Mal beginnen mit einer Ankündigung seines Leidens. Seit der Zeit, Vers 21, Kapitel 16, fing Jesus an und zeigte seinen Jüngern, wie er müsse hin nach Jerusalem gehen und viel leiden von den ältesten Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Also die Jünger hatten das alles gewusst. Er muss leiden, er muss sterben und er wird auferstehen. Aber als sie da am leeren Grab standen, als sie die Leichentücher sehen, als sie von den Engeln hören, als sogar Jesus ihnen erscheint, da haben sie immer noch nicht richtig verstanden. Was war denn da schiefgelaufen? Jesus beginnt, ihnen das jetzt zu zeigen. Er wird es ihnen sicherlich mehrmals gesagt haben, aber das ist das Thema dieser Reise nach Jerusalem. Wird einige Wochen gedauert haben. Und er bereitet sie vor auf Leiden und Sterben und er zeigt ihnen, wie sie die Dinge lernen müssen, mit geistlichen Augen zu sehen, mit den Augen des Herzens. Wie ist die erste Reaktion des Petrus? Er nimmt Jesus zur Seite. Bloß nicht das verhindere Gott. Niemals, Herr. Niemals sollst du leiden und sterben. Völlig normale menschliche Reaktion angesichts von Leiden, von Sterben, von solchen Schwierigkeiten, Herr, nein, wir wollen das Reich Gottes. Du bist doch der Messias. Gott behüte dich. Gott verhindere diese schlimmen, bösen Dinge. An sich nichts Verwerfliches. Und doch schauen wir die Reaktion von Jesus. Hinter mich, Satan. Hinter mich, Satan, sagt er. Ein starkes Wort. Petrus stand scheinbar vor ihm. Ja, wollte ihn stoppen. Halt, halt, Herr, geh nicht weiter. Geh nicht weiter in diese Richtung. Nicht nach Jerusalem, nicht zu den Problemen. Geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Fallstrick, ein Ärgernis, also ein Stolperstein. Warum? Du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Und er tut ihn gleich in eine Schachtel, in ein Paket mit dem Teufel. Das ist eben das Denken dieser Welt. Das ist das normale menschliche Denken. Herr, bloß nicht. Leid, Schwierigkeiten, Zerbruch. Ah, nein, Herr. Das kann doch nicht mit deinem Reich zusammenhängen. Das kann doch nicht dein Wille. Das geht doch nicht. Geh hinter mich. Und dann erklärt Jesus etwas Wunderschönes, was aber für uns schwer zu packen ist. Er sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, das ist also eine freiwillige Sache, wenn jemand das will, hinter mir, hinter mich, der verleugne sich selbst, er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. sein Kreuz auf sich nehmen, also nicht das Kreuz Jesu, sondern sein, sich selber verleugnen, also sich nicht selber immer wieder in Schutz bringen, sich selber versorgen, sich selber in Sicherheit bringen, sich selber das geben, sich selber das nehmen, wo wir meinen, das brauche ich unbedingt, um ins Reich Gottes zu kommen. Das brauche ich auf meinem geistlichen Weg. Nein, verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich, geh hinter mich. Und dann folg mir nach. Denn, und jetzt erklärt er, was er damit meint. Er sagt, wer sein Leben erhalten will, schützen will, hinein in das Reich Gottes, in das ewige Leben, der wird es verlieren. Du kannst dein geistliches Leben, es geht hier um das geistliche Leben, um deinen Weg mit dem Herrn, du kannst ihn nicht selber schützen, es geht nicht. Du wirst wie ein blinder Läufer über das erste Hindernis stürzen. Und du wirst dich verlaufen, du wirst vom Weg abkommen. Wir können diesen Weg nicht alleine finden. Wenn du dein Leben erhalten willst, wenn du es in die geistige Sicherheit bringen willst, du wirst es verlieren, du kannst das nicht selber. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele? Also es gibt nichts, was dieses dein Leben aufwiegen kann. Selbst die ganze Welt mit all ihrem Vermögen, mit all ihrem Reichtum, mit all ihrer Kraft, mit all ihrer Herrlichkeit kann deine Seele nicht aufwiegen. Sie ist wertvoller. Du kannst sie nicht selber versorgen, nicht selber schützen. Das ist viel zu groß. Und dann sagt er, passt scheinbar gar nicht hierhin. Denn es wird geschehen. Ja, was hat denn das miteinander zu tun? Denn es wird geschehen, sagt er, wenn der Sohn des Menschen kommt in der Herrlichkeit des Vaters mit seinen Engeln, das ist also, wenn das Reich Gottes beginnt, wenn das messianische Reich beginnt, dann wird er einem jeglichen vergelten nach seinen Werken. Werke, also doch, was tun? Zunächst mal sagt der Herr, du kannst es dir nicht selber nehmen. Du kannst dieses geistliche Leben nicht selber aufwiegen. Du kannst es nicht erhalten. Es ist zu wertvoll. Es ist zu groß. Gott alleine kann dieses geistliche Leben, was er geschaffen hat, halten und bewahren, versorgen und ins Ziel führen. Menschlich versuchen wir natürlich, es zu erhalten, zu schützen, gerade dann, wenn Probleme kommen. Aber Gott alleine kann es halten und es kommt auf Werke an. Welche Werke? Zunächst mal öffnet er ihnen die Augen. Er sagt, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken. Wenn den Geschmack des Todes nicht bekommen, der muss widerlich sein, sondern sie werden vorher des Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Sie werden das Reich Gottes sehen. Und dann führt er sie auf einen ganz hohen Berg, drei von den Jüngern, vielleicht der Hermon. Und dort sehen sie, wie Jesus vor ihren Augen verwandelt wird. Sein Angesicht leuchtet. Hell wie die Sonne, wie das Licht, seine Kleidung wird strahlend. Es erscheinen Mose, es erscheinen Elia, die drei sprechen miteinander. Petrus will gleich Hütten bauen, sagt, hier bleiben wir, hier ist schön, hier ist gut, nie mehr weg von hier. Und dann kommt diese Wolke, überschattet alles und dann hören sie doch tatsächlich die Stimme Gottes des Vaters. Das ist mein lieber Sohn. Hört auf den. Hört auf ihn. Sie fallen nieder vor Angst und Schrecken, Gottes Furcht. Sie spüren diese Macht Gottes. Jesus kommt, hört sie auf. Sie gucken und sie sehen nur noch Jesus alleine. Oh, alles wieder weg. Jesus hatte sie mal ganz kurz mit diesen Augen sehen lassen. Was blieb? Sie sahen nur noch Jesus, alleine Jesus, nur noch ihn. Und dann war wieder die Frage für sie, nicht Herr, wie herrlich bist du? Sondern ja, sie wollten einen Zeitplan wissen. Wie ist es denn mit dem Reich Gottes? Warum muss denn erst der Elia kommen und so? Und Jesus sagt, er ist schon da. Und das, was sie mit dem gemacht haben, das werden sie auch mit mir machen. Leiden. So wie er gelitten hat, werde auch ich leiden. Und sie wussten ja, die Jünger, wie dieser Johannes gelitten hatte. Kopf ab. Dann kommen sie runter von dem Berg und Leute kommen auf sie zu. Große Aufregung. Kommt ein Vater, bringt seinen Sohn. Sagt, Herr, mein Sohn leidet sehr. Furchtbare Not, furchtbare Probleme. Der ist ja mondsüchtig, also fällt immer wieder in Trance, fällt ins Wasser, fällt ins Feuer. Also wenn ich mir vorstelle, mein Sohn hätte sowas, da hast du keine ruhige Minute mehr. Er leidet sehr. Ich habe den zu deinen Jüngern gebracht. Die konnten nichts für den tun, die konnten ihm nicht helfen. Und dann sagt Jesus etwas, was er noch nie gesagt hatte. Er sagt, oh du Ungläubiges, du verkehrtes, du verdrehtes Geschlecht, Menschengeschlecht. Wie verdreht seid ihr eigentlich? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich das noch ertragen? Ja, da kam Jesus gerade nochmal zurück aus der himmlischen Herrlichkeit. Hinein in dieses Leidenstal, wo Menschen einfach nicht begreifen. Da leidet der Herr dran. Es macht ihm Not. Sagt er, bring den Jungen her. Er gebietet den bösen Geist, der fährt aus. Der Junge ist geheilt. Und dann kam die Frage von den Jüngern, warum konnten wir das nicht machen? Haben wir nicht die richtige Technik gehabt? Sind wir nicht heilig genug? Nicht gereinigt genug? Haben wir was falsch gemacht? Das ist die Frage nach Technik. Es ist die Frage, was muss ich tun? How to do? Ja? Wie treibe ich einen Dämon aus einem Mondsüchtigen aus? Wie mache ich dies? Wie mache ich das? Und Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann spricht er zu Bergen, die heben sich hinweg. Das ist Glauben. Glaube ist nicht eine Quantität. Es geht nicht um viel oder wenig Glauben. Glauben ist eine Beziehungsfrage. Vertraust du mir? Bezeichnenderweise haben spätere Handschriften, ein paar Jahrhunderte später, diesem Text noch was zugefügt. Nämlich den Zusatz, diese Art aber fährt nicht aus, außer durch Beten und Fasten. Warum? Also eindeutig spätere Handschriften. Weil man eben doch denkt, es kommt auf die Technik an. Ich muss hier jetzt ein besonderes Gebet, vielleicht noch mit Fasten zusammen, ein starkes Gebet, und dann kriegen wir das hin. Und Jesus sagt, nein, glaub, vertrau mir. Sehen mit den Augen des Herzens ist sehen, dass das Leben, das Gott uns gibt, so wertvoll ist. Gott hält es. Gott alleine kann es festhalten. Gott alleine schützt dieses. Er alleine ist die Garantie, uns hineinzubringen in sein Reich. Uns zu bewahren, uns zu behüten. Wir können uns da nichts selber nehmen. Und da sind wir in großer Versuchung, gerade wenn Probleme und Schwierigkeiten sind, da wollen wir uns selber helfen. Da sagen wir, nein, bloß nicht. Und vielleicht sind es manchmal gerade die Schwierigkeiten und Nöte, die so wichtig sind und so, ja, nötige Voraussetzungen, um zu sehen, sehen zu lernen mit den Augen des Herzens. Aber Schwachheit, Probleme, Not, machen es uns schwer und dann gehen wir zur Seite und stellen uns vor den Herrn und sagen, oh, bloß nicht. Und er sagt, hinter mich, geh hinter mich. Nimm dein Kreuz auf dich, verleugne dich selbst, geh mir nach, vertrau mir, glaub mir. Und nachdem das passiert ist, sie sind jetzt auf dem Rückweg, der hat jetzt gerade begonnen, zurück aus dem Bereich Caesarea Philippi, also Golanhöhen, diese Ecke da, runter erstmal, See Genezareth, Galiläa, von da weiter dann durch Samaria nach Jerusalem. Und dann heißt es, als sie dort runterkommen, passiert noch etwas. Also sie gehen, Jesus wiederholt die Leidensankündigung, nachdem er ihnen die Sache auf dem Berg gezeigt hat, die Sache mit den Besessenen auch. Und er sagt noch einmal, es wird geschehen, dass der Menschensohn überantwortet wird in der Menschenhände. Sie werden ihn töten, am dritten Tag wird er auferstehen. Also er wiederholt es nochmal. Wir können dem Leiden nicht ausweichen. Es muss kommen, es wird geschehen. Die Reaktion der Jünger zunächst mal, diesmal nicht wie Petrus, stopp, bloß nicht. Also diese Lektion hatten sie scheinbar gelernt. Jetzt reagieren sie etwas anders. Sie wurden sehr, sehr traurig. Gerade hochsensible Menschen, die vielleicht zu Depressionen neigen, werden dann eher traurig, versinken schon mal in der Traurigkeit, aber er hatte keinen Zweck mehr. Die wollen dann gleich sterben, wie Thomas, ja, lass uns auch sterben. Aber die anderen, die fangen sich nach einer Zeit und fangen an, da was zu diskutieren. Und da hat es auch einen Auslöser gegeben, als Jesus nämlich dort am See Genezareth nach Kapernaum kommt, da passiert etwas Seltsames. Da kommen diese Eintreiber des Tempelgroschens, sie wollen, also es war so eine Steuerabgabe, eine sehr umstrittene damals, und die wollen von Petrus wissen, was mit eurem Meister, zahlt er nicht. Und klar zahlt er, sagt Petrus, wollte Schwierigkeiten vermeiden, nicht, dass nicht noch weitere Probleme. Und Jesus im Vorwissen, also als Petrus, bevor er noch nach Hause kommt und seinen Mund aufmacht, er wusste schon, was er gesagt hatte. Und er sagte, wie ist denn das? Wer zahlt denn Steuern? Die Fremden oder die Kinder? Naja, die Fremden, sagte er. Also sind die Kinder frei. Ja? Jesus als der Sohn des Vaters, muss der Tempelsteuer zahlen, um die Opfer zu bezahlen? Dafür war das Tempelgeld. Er wird einen anderen Preis bezahlen. Aber, sagt er, wir wollen dir keine Schwierigkeiten machen. Geh, angel mal einen Fisch. Und tatsächlich, der erste Fisch, den hatte Jesus ein 4-Drachmen-Stück ins Maul gelegt, umgerechnet 400 bis 500 Euro. Genau das, was nötig war, um diese Tempelsteuer für ihn selbst und für Petrus zu bezahlen. Also, der herrliche Gott, Jesus, allmächtig, fähig zu allem, allwissend, der macht, was er will, der kann machen, was er will, er regiert die Schöpfung. Und der demütigt sich und gibt diesen Leuten das Geld, nur um keinen Ärger zu machen. Ja, was ist denn da los? Warum demütigst du dich so? Also die hohen Priester und Sadduzäer, die haben das nicht gemacht. Die zahlten auch, weil die Pharisäer so viel Druck machen, aber die warfen das Geld auf den Boden im Tempel. Zack, das war so ein Usus da. Also es zeigte, boah. Und die Jünger diskutieren. Und genau in dieser Stunde, da kommen sie zu Jesus und haben nur eine Frage. Also die Traurigkeit war weg. Herr, wer ist denn eigentlich jetzt groß im Reich Gottes? Sie sehen, wie sich ihr Herr so klein macht. Und Jesus gibt ihnen die nächste Lektion. Er ruft ein Kind und er sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, ihr kommt überhaupt nicht ins Reich Gottes. Wer sich aber demütigt wie ein Kind, der wird groß sein im Reich Gottes. Seine zweite Lektion, die erste war, lern mal den Wert der Seele zu sehen, euren Wert. Den kann nur einer bezahlen, nämlich der Herr selbst. Er wird euch geben, er wird euch hineinbringen in dieses Reich. Er gibt euch den Lohn. Das einzige Werk, was ihr zu tun habt, ist, vertraut mir, glaubt mir. Es sind nicht eure Kniffe und Raffinessen, euer Bibelstudium, eure theologische Ausbildung, euer toller Glaube, eure Erfolge. Nein, vertraut mir, glaubt mir. Glaube wie ein Senfkorn. Hier kommt die zweite Lektion. Sieh auch die kleinen, unscheinbaren Dinge, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und wer ein solches Kind aufnimmt in meinem Namen. Und dann entfaltet er das in Kapitel 18. Das ist die vierte große Rede Jesu. Da geht es darum, wer ist groß im Reich Gottes? Und er zeigt, schau auf das Kleine. Und er fängt an mit den Kindern. Mit dem Wert der kleinen Dinge, mit dem Wert des Unscheinbaren, dessen, was in dieser Welt nichts zählt. Das, was hier eben nicht groß ist, was keine besondere Reputation hat, was keine Erfolge vorweisen kann, keinen Status hat, keine Zahlen, keine besondere Kraft, keine großen Ansprüche. Und er sagt, siehst du die? Wer so ein Kind annimmt, in meinem Namen, wegen mir, der nimmt mich auf. Und dann führt er aus den Wert dieser Kleinen. Er sagt, wehe, wehe, wenn einer denen das Leben schwer macht. Wäre besser, mit einem Mühlstein in der Tiefe des Meeres versenkt zu werden, als einem dieser Kleinen, die an mich glauben, ein Stolperstein zu werden. Achte darauf. Dann sagt er, von 99 Schafen, wenn eins wegläuft, da wird doch der Herr diesem einen nachgehen, weil es ihm so wertvoll ist. Ich sage euch, die Engel dieser Kleinen sehen alle Zeit das Angesicht ihres Vaters im Himmel. Ganz enge Beziehung. Gott schaut auf das Kleine. Gott schaut auf das Schwache. Gott schaut auch auf den Leidenden, denn der ist schwach. Auf den Zerbrochenen. Auf den, wo eben scheinbar so viel schief geht. Wo wir ja oft denken, ah, jetzt hat der Herr mich vergessen. Hat er mal gerade nicht aufgepasst. Jetzt ist der Hof hier abgefackelt worden. Oh, Gott hat mal kurz weggeguckt. Nein. Gott schaut auf den Schwachen, auf den, der eben nichts kann, weil er dem Herrn so wert ist. Auch den Versager, auch den, der eben nicht so toll daherläuft, der eben nicht beten und fasten kann vielleicht, der nicht die großen Dinge tun kann. Gott ist interessiert an einem einzigen, das sich verirrt hat. Und diese Kleinen, das müssen nicht unbedingt nur Kinder sein, es können auch die Verirrten sein. Und dann zeigt er, wie das auch mit dem Sünder zu tun hat. Gehst du dem Sünder nach, dem Schwachen, dem Kleinen, dem Sünder, ihm zu helfen, zurechtzukommen? Alles Kapitel 18. Oder hast du vergessen, dass Gott dir auch alles vergeben hat? Erwartest du von deinen Mitmenschen, dass sie dir das geben, also wenn sie irgendwie Schulden bei dir haben, presst du das heraus, vergisst, dass Gott dir alles vergeben hat. Achte auf das Kleine, achte auf die Kinder, achte auch auf Menschen, die sich verirrt haben. Sie sind Gott so wertvoll. So wertvoll. Aber das Wertesystem Gottes ist anders und wir brauchen geöffnete Augen des Herzens, um das sehen zu können. Kapitel 19 bringt dann weitere Beispiele. Da geht es um Frauen, auch ganz Schwache in dieser Welt, die keine Rechte haben, die so oft unterdrückt sind. Dann bringen sie nochmal Kinder zu Jesus, weil die Leute hatten jetzt Mut gefasst und denken, oh ja, Jesus nimmt sie an. Und was machen die Jünger? Weg hier, stört. Die haben nichts verstanden, immer noch nicht. Und Jesus sagt, nein, der Kleinen, dieser ist das Reich der Himmel. Seltsam, dass der Herr das so macht. Aber bei ihm ticken die Uhren anders. Er sieht die Dinge mit anderen Augen und wir müssen lernen, mit geistig geöffneten Augen zu sehen. Kommt die Frage ja, welchen Wert hat es denn überhaupt für den Herrn zu folgen, was zu tun, zu leisten? Haben wir das alles umsonst gemacht, fragt Petrus. Nein, sagt Jesus. Ihr werdet euren Lohn bekommen. Aber ich sage euch, Erste werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Und er erklärt es an einem Gleichnis von dem Weingärtnern und den Arbeitern im Weinberg. Erste werden Letzte, Letzte werden Erste sein. Die Dinge laufen anders beim Herrn. Vergessen wir das nicht. Übersehen wir das nicht. Und dann kommt die dritte Leidensankündigung. Diesmal ganz klar und noch detaillierter. Er nimmt sie nochmal zu sich, gesondert. Abgesondert, ich muss euch das erklären. Wir gehen jetzt nach Jerusalem rauf, hinauf nach Jerusalem. Der Sohn des Menschen wird den Hohepriestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden, überantwortet, verraten. Die werden ihn zum Tode verdammen, die werden ihn dann ausliefern an die Heiden, die werden ihn verspotten, die werden ihn geißeln, die werden ihn kreuzigen. dritten Tag wieder auferstehen. Und was haben sie gelernt bis hierhin, die lieben Jünger? Haben sie gelernt schon zu sehen, dass Gott das Schwache nicht verachtet, dass der Wert der Seele, unser geistliches Leben so wertvoll ist, dass alleine Gott es in Sicherheit in sein Reich bringen kann? Nein. Sie fangen wieder an zu diskutieren. Diesmal noch ein bisschen anders. Da geht dann die Mama von zwei der Jüngern, die sagt, jetzt muss ich das Ding mal in der Hand nehmen hier. Die Mama von Johannes und Jakobus, die Zebedäus-Söhne, und sagt, ja, also eine Bitte hätte ich ja schon, wenn das hier wirklich alles so mit Leiden und so und Sterben und schrecklich, aber bitte, meine Jungs, doch bitte einen rechts und links in deinem Reich, oder? Also Großsein ist doch irgendwie wichtig, ne? So sind wir. So sind wir auch und verstehen so schwer, wie der Herr es meint. Und er sagt, nein, diese Plätze wird der Vater vergeben. Könnt ihr überhaupt das Leid auf euch nehmen wie ich? Ja, können wir. Könnt ihr den Kelch trinken? Ja, machen wir. Ja, stimmt, da haben sie auch. Sie sind auch treu geblieben. Und alle Jünger sind als Märtyrer gestorben, außer dem Johannes. Der hat aber auch kein leichtes Leben gehabt. Aber er sagt, des Menschensohn ist nicht gekommen zu dienen. Wenn einer der Erste sein will, sei er der Diener aller. Also Gott kehrt die Dinge um. Er stellt die Dinge auf den Kopf. So, und jetzt gehen sie hinauf, tatsächlich die letzten Kilometer hinauf nach Jerusalem. Und jetzt passiert was Besonderes. Und damit wird das Thema nochmal ganz klar gemacht. Als er jetzt Jericho verlässt, das war die letzte Station auf dem Weg hoch in die Stadt Jerusalem, wo dann die letzte Woche beginnt, das Leiden. Da geht er durch Jericho, als er rausgeht, schreien Blinde heißt es hier. Also Bartimäus war einer davon, aber es waren zwei. Die schreien, Herr, Sohn Davids, erbarm dich. Erbarme dich. Blinde, weil die sahen nicht. Die wussten, dass sie blind waren. Wussten die ganz klar. Die Pharisäer wussten das nicht. Da hatte Jesus gesagt, wenn ihr zugeben würdet, dass ihr blind werdet, hättet ihr keine Schuld. Aber weil ihr behauptet, sehend zu sein, deshalb bleibt eure Schuld. Aber diese Leute hier, sie wussten, wir sind blind. Sie schreien, Jesus, erbarm dich. Und dann sagen die Leute, Klappe halten, stört jetzt. Wir haben jetzt was anderes hier. Geht hinauf nach Jerusalem. Große Ereignisse kündigen sich an. Passa. Hier kommt der Messias. Es waren ja viele, die irgendwie doch Jesus glaubten und vertrauten. Haltet euch da raus, ihr Blinden. Aber Jesus hat stehen, ruft sie und er stellt ihnen eine seltsame Frage. Ja, was wollt ihr denn? Was soll ich euch tun? Das war doch klar, oder? Aber es sollte noch einmal deutlich werden. Herr, wir möchten sehen. Wir wollen sehen. Ist das auch mein Verlangen? Sehen ist ja nicht unbedingt ein Tun, oder? Wir wollen immer gerne was tun. Aber wir müssen erst mal sehen. Und wenn wir richtig sehen, dann können wir auch richtig glauben. Und dann wird das Tun automatisch folgen. Und wir wollen beim Tun anfangen. Und Jesus, voller Erbarmen, heißt es, tiefes Mitgefühl. Ja, der Herr hat Mitgefühl mit uns Blinden. Ja, man muss nicht erst ein Blindenzeichen tragen, dass der Herr weiß, dass du blind bist und dass ich blind bin. Wir sind so blind, wir sehen nur durch einen Schleier oft hindurch und verdrehen oft die Dinge. Und gerade wenn es ums Leiden geht, dann drehen wir manchmal ganz durch. Er rührt ihre Augen an. Und sofort wurden sie sehend und folgten ihm nach. Seltsamerweise ist hier ein Wort für Augen gebraucht, das nur zweimal im Neuen Testament vorkommt. Und das möchte ich noch gerne zum Schluss sagen. Normalerweise steht immer Ophthalmos, das übliche Wort. Aber es gibt in der griechischen Literatur ein Wort für die Augen des Herzens. Omata. Und dieses Wort ist hier verwendet. Er rührte ihre Augen. Ihre Augen des Herzens. Und dieser ganze Gang, wo er sein Leiden ankündigt, damals in Caesarea Philippi, ein paar Wochen vorher, es begann auch mit einer Blindenheilung seltsamer Art. Die wird aber nicht bei Matthäus beschrieben, sondern sie wird von Petrus beschrieben im Markus-Evangelium. Markus bringt ja das, was Petrus geredet hatte. Und da steht in Kapitel 8, als Jesus losging, kurz bevor er dann nach Caesarea Philippi ging, da kommt er durch Bethsaida, das war so an der Grenze, da bringen sie einen Blinden zu ihm. Diesmal brachten sie ihn. Jesus nimmt ihn an der Hand, führt ihn raus aus dem Dorf. So wie er seine Jünger rausgeführt hat aus Israel, um denen mal was klarzumachen. Und dort tut er Spucke auf seine Augenlider. Komisch. Ja. Dann legt er die Hände auf und sagt so, und was siehst du? Ja, sagt er, ich sehe die Menschen, sie laufen herum wie Bäume. Komisch. Das erste Mal, dass eine Heilung Jesu nicht geklappt hat, auf Anhieb. Ja, war die Kraft nicht ausreichend oder was? Der Herr möchte uns da was deutlich machen. Und dann nimmt Jesus ihn nochmal und rührt seine Omata. Da ist wieder dieses Wort. Das sind diese beiden Stellen, wo dieses besondere Wort für Auge genommen, für das Sehen mit dem Herzen. Und er legt ihm nochmal die Hände auf die Augen. Und dann konnte er klar und scharf sehen. Und es ist auch ein Hinweis für uns. Es geschieht nicht sofort, dass wir lernen zu sehen mit den Augen des Herzens. Es braucht Zeit. Oft sehen wir nur die Leute rumlaufen wie Bäume, aber wir sehen sehr unscharf. Wir scheinen was zu erfassen und dann flutscht es uns wieder durch die Hände. So wie der Klaus heute Morgen sagt, ja, der Herr liebt mich so, aber ich habe immer so Probleme. Mal ist mir klar, da ist mir nah und dann wieder so weit weg. Ja? Es fällt uns schon sehr schwer. Aber wir sollten genau wie die Blinden von Jericho sagen, Herr, ich möchte, dass du mir die Augen öffnest, die Augen des Herzens. Und das ist auch das Gebet des Paulus im Epheserbrief, da beuge ich meine Knie vor dem Herrn, er erleuchte die Augen eures Herzens, dass ihr verstehen könnt, Epheser 1, 18, verstehen könnt, dass wir müssen sehen, aber nicht mit diesen Augen, sondern mit diesen Augen. Und das müssen wir umso deutlicher haben, gerade wenn es um Probleme und Schwierigkeiten geht. Gott möchte, dass wir sehen, wie wertvoll wir in seinen Händen sind. Und er möchte, dass wir auch erkennen können, dass Gott über die kleinen Dinge arbeitet. Er, der Hohe und Erhabene, dessen Thron der Himmel ist, der die Erde zum Schemel seiner Füße macht, er wohnt bei dem, der Demütigen und zerschlagenen Herzens ist und zittert vor seinem Wort, also das Wort Gottes ernst nimmt. Bitten wir einfach darum, Herr, öffne mir die Augen. Als ein Gebet, was uns unser Leben lang begleiten sollte, damit wir sehen können, was wirklich zählt.